Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Fünf Wochen ist es nun her, dass auf die Synagoge in Halle ein antisemitischer Anschlag verübt wurde, was ein deutliches Schlaglicht geworfen hat auf den Antisemitismus in Deutschland. Während fünf Wochen später aber die öffentliche Debatte darüber schon wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, sind die Menschen der jüdischen Gemeinde in Halle traumatisiert und mancher überlegt, das Land zu verlassen. Wir berichten darüber in dieser Sendung. Und wir werfen einen Blick zurück, 40 Jahre zurück, um genau zu sein. 1979 besetzten wahhabitische Extremisten die große Moschee in Mekka. Und auch wenn sie besiegt wurden, ihr Anschlag ist einer der Ausgangspunkte des Islamismus, des politisierten Islam. Gehen oder bleiben? Die Frage ist für viele Juden in Deutschland nach dem Anschlag von Halle vor fünf Wochen wieder aktuell geworden, nicht nur in Halle selbst. In der jüdischen Gemeinde dort wird jedenfalls kontrovers darüber diskutiert. Unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt ist Christoph Richter. Er war in den vergangenen Wochen mehrfach in Halle unterwegs und er hatte nun Gelegenheit, den Gemeinderabbiner von Halle in der Synagoge zu treffen.
In der Hallenser Synagoge steht eine Jugendgruppe aus Haifa in Israel und singt die Hatikva, die israelische Nationalhymne. Gekommen sind die etwa 40 Mädchen und Jungen, um sich mit der jüdischen Gemeinde in Halle solidarisch zu zeigen. Mittendrin Rabbiner Elisha Portnoy. Noch immer stehe die Gemeinde unter Schock. Mehr noch, manchen Mitgliedern würde erst jetzt bewusst, erzählt der 42-jährige Rabbiner, was man für ein Glück gehabt habe, dass die Tür zur Synagoge gehalten habe und dass man noch am Leben sei.
Ja, natürlich, also die Menschen, die hier waren, das alles erlebt haben, also die verstehen immer mehr nach und nach, was wirklich passiert und welches Wunder für sie gemacht wurde. Manche können jetzt weniger schlafen, viele müssen erst klarkommen, erst das verarbeiten.
Das werde dauern, prophezeit Rabbiner Elisha Portnoy. Er ist 1997 mit seinen Eltern aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Nach dem Elektrotechnikstudium an der TU Berlin hat er eine Rabbinerausbildung gemacht. Aber er beobachte auch, sagt Portnoy noch, dass einige Gemeindemitglieder derart erschöpft sind, dass sie zunehmend darüber nachdenken, Halle bzw. Deutschland zu verlassen, in Richtung USA oder Israel.
Bei manchen ja, einige auch die Entwicklung abwarten.
Wer auswandern wolle, den könne man nicht aufhalten, aber weglaufen, das helfe nicht, ergänzt Rabbiner Portnoy noch. Wenn Gemeindemitglieder auf ihn zukommen, ihn um Rat fragen, dann mache er ihnen deutlich, dass es Juden nirgends auf der Welt leicht haben. Aber jeder Mensch habe seinen Platz und unser Platz sei nun mal Halle, sagt der 42-jährige Rabbiner.
Wenn mir jemand einfach fragen würde, ob er das machen sollte, dann würde ich nicht unbedingt ja sagen. Ich würde sagen, also du musst ganz gut überlegen, wo du die besseren Chancen für das jüdische Leben hast. So, wir haben hier eine ziemlich gute Gemeinde, eine sehr gute Jugendarbeit. Es gibt viele Aktivitäten für alle Altersgruppen und deshalb ist es nicht unbedingt dient, dass man irgendwo was Besseres findet als hier.
Es sind eher die Älteren, die jetzt daran denken, Deutschland zu verlassen. Anders die jungen Gemeindemitglieder, sie wollen definitiv bleiben, noch zumindest. Eine von ihnen ist Nelly. Aus Angst möchte sie ihren Nachnamen nicht im Radio hören. Sie war damals in der Synagoge, als der Attentäter versuchte einzudringen. Sie habe unter Todesangst gelitten, erzählt die 21-Jährige, die für die Kinderarbeit in der Gemeinde zuständig ist. Doch jetzt sei man viel mehr als zuvor zusammengerückt.
Auf jeden Fall, also den Schabbat nach dem Attentat sind alle Gemeindemitglieder mit Familien, mit Freunden, mit Verwandten, Bekannten hierher gekommen. Wir machen alle Veranstaltungen wie auch geplant. Wir sagen nichts ab. Natürlich hat das Spuren hinterlassen, doch wir haben Hoffnung. Wir sind optimistisch. Das müssen wir wohl sein als jüdisches Volk nach der ganzen Geschichte, die wir erlebt haben.
Nachdem Max Priworotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erstmals seine Gefühle offengelegt hat, dass er nicht jetzt, vielleicht irgendwann sich vorstellen könne, auszuwandern, brach ein Sturm antisemitischer Kommentare los. Weshalb die Medien, die das Interview aufgegriffen haben, darunter der Mitteldeutsche Rundfunk und die Mitteldeutsche Zeitung, daraufhin allesamt ihre Kommentarspalten abgeschaltet haben.
Also für uns ist das keine Überraschung,
sagt Rabbiner Portnoy völlig nüchtern. Ganz im Gegenteil, nach dem Anschlag hätte die jüdische Gemeinde viel Anteilnahme erfahren. Das wiederum könnten Antisemiten nicht verkraften.
Es gibt weniger Gründe, umzudenken, umgekehrt. Also es gibt noch mehr Gründe, noch mehr neidische auf Juden zu sein und noch mehr Hass zu haben.
Auch Nelly ist überzeugt, Lichterketten und Mahnwachen seien schön und gut. Sie würden zeigen, dass Juden nicht allein sind. Aber das reiche nicht aus. Es müsse sich etwas in den Köpfen der Menschen ändern. Nur so ganz glaubt sie nicht daran.
Das ist ein klares Zeichen, dass wir ein Problem in der Gesellschaft haben. Es ist gut, dass solche Kommentarspalten abgestellt werden. Hass sollte möglichst keinen Weg in unsere Köpfe haben.
Nach dem Terroranschlag sei man zu schnell zur Tagesordnung übergegangen. Der Hass ertrete weiter offen zutage. Die Gemeinde aber dürfe sich davon nicht beeindrucken lassen. Ganz im Gegenteil, sagt Nelly noch, man müsse jetzt noch viel mehr Wert legen auf das Jüdischsein.
Gehen oder bleiben. Aus der jüdischen Gemeinde von Halle, auf deren Synagoge vor 5 Wochen ein Anschlag verübt wurde, war das ein Stimmungsbild von Christoph Richter. Gestern ging in Dresden die diesjährige Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Ende. Die Synode ist gewissermaßen das übergeordnete Parlament der 20 Landeskirchen und des EKD-Rates. Und ein wichtiges Thema in diesem Jahr waren die sinkenden Mitgliederzahlen. Darüber haben wir diese Woche schon berichtet. Aber natürlich standen in Dresden noch andere Themen auf der Tagesordnung. Allen voran die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in den evangelischen Kirchen. Aus Dresden Wolfram Nagel mit einer Bilanz.
Im neuen Haushalt der EKD sind 1,3 Millionen Euro zusätzlich für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in Kirche und Diakonie vorgesehen. Außerdem wird ein Betroffenenrat eingerichtet. Für die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs ein ganz wichtiger Schritt.
Entscheidend auf der Synode war, dass die Betroffenen selbst beteiligt waren. Dass die Betroffenen eben ihre Position ohne Wenn und Aber beschreiben können.
Als Betroffene sprach Kerstin Klaus einerseits von einem Meilenstein in der Aufarbeitung. Andererseits forderte sie die evangelische Kirche auf, konsequent zu handeln.
Keine Toleranz mit Tätern und Mitwissern also. Es geht hier um Glaubwürdigkeit, vielleicht sogar auch um ein Stück Zukunftsfähigkeit von Kirche. Ich möchte Sie hier und heute stellvertretend für die große Zahl von Betroffenen bitten, ja auffordern, nach diesem Satz keine Toleranz mit Tätern und Mitwissern künftig tatsächlich zu handeln.
Bisher sind 770 Missbrauchsfälle bekannt geworden, davon knapp 60% innerhalb der Diakonie. Betroffen sind da vor allem ehemalige Heimkinder. Insgesamt gehe es um eine neue Kultur des Gesprächs mit den traumatisierten Menschen, so Bischöfin Fehrs.
Prävention ist wichtig, Schutzkonzepte sind wichtig. Es ist wichtig auch, dass wir uns mit dem Leid, das angetan wurde, auseinandersetzen.
Schwerpunktthema der Dresdner Tagung war die Friedensethik. Die Synode fordert von der internationalen Gemeinschaft, autonome Waffensysteme völkerrechtlich zu ächten und ein Verbot von Atomwaffen anzustreben. Betont wurde außerdem, dass der Klimawandel als Konfliktbeschleuniger wirke. Die evangelische Kirche halte am Vorrang der Gewaltfreiheit gegenüber dem Einsatz militärischer Mittel fest, so Renke Brahms, Friedensbeauftragter der EKD.
Und ich finde es sehr gut, dass die Synode das nochmal sehr stark bekräftigt hat, auch angesichts neuerer Herausforderungen und Entwicklungen, wo wir doch merken, dass manches auch wieder in die Richtung geht, auf militärische Lösungen zu vertrauen, die Rüstungs- oder die Verteidigungshaushalte steigen. Da nochmal deutlich zu machen, wir bleiben ganz klar bei dem Primat der Gewaltfreiheit, der zivilen Instrumente der Konfliktbearbeitung. Das ist der Vorrang des Zivilen.
Die evangelische Kirche ist beunruhigt über zunehmenden Rechtsextremismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Sorgen bereiten auch rechtsnationalistische Strömungen innerhalb der Kirche. Hier müssten klare theologische Grenzen gesetzt werden, so Renke Brahms.
Zur Bilanz der EKD-Synode in Dresden war das ein Beitrag von Wolfram Nagel. Und wir richten den Fokus im Folgenden auf eine andere Kirchenversammlung, und zwar die Herbstsynode der katholischen Bischofskonferenz in den USA. Dort wurde nun ein neuer Vorsitzender gewählt. Und bemerkenswert ist dessen Wahl vor allem deshalb. Es ist der erste Vorsitzende mit lateinamerikanischen Wurzeln. Einer Gruppe, deren Bedeutung für die katholische Kirche der USA immer größer wird. Arthur Landwehr.
Bei der derzeit in Baltimore stattfindenden Herbstsynode wählten die Bischöfe den 67-jährigen José Gómez. Der Erzbischof von Los Angeles stammt ursprünglich aus Mexiko, wanderte Ende der 80er Jahre in die USA ein und bekam 15 Jahre später die Staatsbürgerschaft. Bei seiner Wahl heute erhielt er bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Seine breite Unterstützung gilt als deutliches Signal für den wachsenden Einfluss lateinamerikanischer Katholiken in der US-amerikanischen Kirche. Denn heute haben bereits etwa 40% der Katholiken ihre Wurzeln in Süd- und Mittelamerika. Gómez gilt als entschiedener Unterstützer von Papst Franziskus und dessen Reformen in der Kirche. Dies, obwohl er dem streng konservativen Orden Opus Dei angehört. In der Vergangenheit hat er mehrfach politisch Stellung bezogen, so setzt er sich für die Integration von illegalen Einwanderern ein und positioniert sich damit gegen die Politik von Präsident Trump. Nach dem rassistisch motivierten Amoklauf von El Paso predigte er Gegenbewegungen für weiße Vorherrschaft in den USA. Es sei ein Mythos, so der Erzbischof damals, dass die USA von Weißen für Weiße gegründet worden seien.
Zum ersten Mal wählt die katholische Bischofskonferenz in den USA einen Bischof mit lateinamerikanischen Wurzeln zu ihrem Vorsitzenden. Das waren Informationen von Arthur Landwehr. Islamische Revolution im Iran im Jahr 1979, also vor 40 Jahren, markiert eine wichtige Zeitenwende in der islamischen Welt, weil sie für viele das erste sichtbare Zeichen des politisierten Islams war, also eines Islams, dessen Anspruch die Sphäre des Religiösen weit überschreitet. In diesen Tagen aber jährt sich ein weiteres Ereignis zum 40. Mal, das weniger bekannt ist, dessen Bedeutung für den politischen Islam und für den Islamismus aber kaum zu überschätzen ist. Die Besetzung der großen Moschee von Mekka durch wahhabitische Extremisten. Der Angriff stellte den saudi-arabischen Staat vor große militärische, aber auch theologische Herausforderungen. Und auch wenn die Extremisten letztlich besiegt wurden, ihr Angriff hat Auswirkungen auf die islamische Welt bis heute. Warum? Christian Röther erzählt uns diese Geschichte.
November 1979. Rund 500 bewaffnete Männer besetzen die große Moschee in Mekka. Die Moschee beherbergt das wichtigste islamische Heiligtum, die Kaaba. Die Männer nehmen hunderte Pilger als Geiseln und postieren Scharfschützen auf den Minaretten. Ihr politisches Ziel, sie wollen die vergleichsweise liberale saudische Regierung stürzen, erklärt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Es handelte sich um eine Gruppe von Islamisten, die alle der Auffassung waren, dass der Modernisierungskurs des saudi-arabischen Staates, die pro-westliche Orientierung des saudi-arabischen Staates, in die Irre führten. Und sie besetzten die große Moschee, um die Familie Saud, die damals in Saudi-Arabien schon seit über 200 Jahren herrschte, zu stürzen.
Die Aufständischen kommen nicht nur aus Saudi-Arabien, sondern auch aus anderen arabischen Staaten. Sie eint auch ein religiöses Ziel. Das hängt mit dem Datum zusammen, dem Beginn eines neuen islamischen Jahrhunderts.
Der Zeitpunkt der Moscheebesetzung war tatsächlich nicht zufällig. Es war der 1.1. des Jahres 1400 nach muslimischer Zeitrechnung. Und ein großer Teil der Attentäter, unter ihnen der Anführer Juhayman al-Otaibi, glaubten, dass sie an diesem Tag die Ereignisse der Apokalypse einläuteten.
Die Aufständischen hoffen, dass nun die Endzeit anbricht. Oder besser, sie wollen selbst aktiv dazu beitragen, dass die Endzeit anbricht. Und sie hoffen auch, dass sich gemeinsam mit ihnen alle Muslime weltweit erheben werden, um die wahre islamische Ordnung wiederherzustellen. Solche Endzeitvorstellungen zählen nicht unbedingt zu den offiziellen Lehren des sunnitischen Islams. Aber die Aufständischen hatten sich erfolgreich in Endzeitstimmung versetzt.
Ein Element dieser Prophezeiungen war das Wiederauftauchen einer messiasähnlichen Figur, des Mahdi. Und die Moscheebesetzer, zumindest ein Teil von ihnen, glaubte daran, dass der Mahdi unter ihnen sei. Und es ist möglicherweise ein Grund für diese enorme Entschlossenheit und Opferbereitschaft der Moscheebesetzer, dass sie tatsächlich glaubten, dass die Ereignisse der Apokalypse beschleunigt werden könnten, indem sie nun die große Moschee von Mekka besetzen und das Ende der Zeiten einläuten.
Die saudische Regierung ist mit dieser Situation zunächst ziemlich überfordert, so Guido Steinberg.
Wenn man sich das einmal vorstellt, 500 Mann in einem Heiligtum, die dann noch hunderte Pilger, vielleicht sogar tausende Pilger zu Geiseln nahmen, dann ist das eine Herausforderung für Sicherheitskräfte. Vor allem deshalb, weil im Bezirk um die große Moschee eigentlich das Tragen von Waffen verboten ist.
Die Regierung hat also nicht nur ein militärisches Problem, sondern auch ein theologisches. Gewalt gegen Moscheen ist verboten und in der heiligen Stadt Mekka darf eigentlich nicht gekämpft werden. Die Moschee gewaltsam zurückerobern, das geht also nicht einfach so. Die Regierung versucht es daher erstmal mit Durchsagen per Lautsprecher. Die Brüder in der Moschee sollen sich ergeben, heißt es. Die Besetzung sei untersagt durch Gott und den Koran. Doch die Aufständischen überzeugt das nicht. Also sucht die saudische Regierung Rat bei den führenden islamischen Rechtsgelehrten des Landes. Sie sollen die theologischen Hürden beseitigen, die der militärischen Rückeroberung im Weg stehen.
Als das Rechtsgutachten vorlag, das die Stürmung der Moschee erlaubte, zeigte sich dann, dass die saudi-arabischen Sicherheitskräfte mit einer solchen Aktion gegen einen starken, hochmotivierten und gut ausgebildeten Gegner vollkommen überfordert waren. Und erst mit Hilfe einiger französischer Spezialisten gelang es dann, so nach ungefähr 2 Wochen, die Moscheebesetzer zurückzudrängen, zuerst in die Keller unterhalb der Moschee und sie dann zu schlagen.
Dabei verlieren auch hunderte Sicherheitskräfte und Geiseln ihr Leben. Und als rauskommt, dass eine französische Antiterroreinheit die Rückeroberung ermöglichte, hat die saudische Regierung das nächste theologische Problem. Denn Nichtmuslimen ist es eigentlich verboten, die heilige Stadt Mekka zu betreten.
Diese französische Hilfe wurde von den Saudis immer sehr, sehr diskret behandelt. Es waren wohl auch nur wenige Spezialisten, die an der Aktion teilnahmen. Es geht auch immer mal wieder das Gerücht um, dass die Proformer konvertieren mussten, bevor sie an der Aktion teilnahmen.
Ob nun ungläubig oder pseudo-konvertiert. Mithilfe der Franzosen werden die Aufständischen besiegt. Und wer von ihnen die Kämpfe überlebt, wird hingerichtet. So endet dieser erste große islamistische Terrorakt der Geschichte. Aus islamistischer Perspektive war die Besetzung der Moschee trotzdem kein reiner Misserfolg.
Die Moscheebesetzer von 1979 hatten durchaus politischen Erfolg. Sie waren in der Mehrheit radikale Wahhabiten, die zurück wollten zum ursprünglichen Purismus der Bewegung, wie er im 18. Jahrhundert noch bestanden hatte. Und die saudi-arabische Regierung hat aus ihrer Sicht aus diesen Attentaten gelernt, indem sie nach 1979 eine Art konservative Wende durchgesetzt hat.
Der Wahhabismus, diese besonders konservative Auslegung des sunnitischen Islams, sie ist in Saudi-Arabien Staatsreligion, seit das Königreich 1932 gegründet wurde. Doch in den 70er Jahren hatten die wahhabitischen Gelehrten keinen sonderlich großen Einfluss. Das ändert sich nach der Moscheebesetzung. Die Religionspolitik, das ganze Land wird konservativer, reaktionär und antiliberal. Das prägt das Königreich bis heute. Doch seit einigen Jahren gibt es eine kritische Debatte darüber, sagt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die prominenteste Person ist der aktuelle Kronprinz Mohammed bin Salman. Der hat nämlich in einem Interview im Jahr 2018 sehr deutlich gesagt, dass diese konservative Wende von 1979 zurückgedreht werden muss. Er hat sehr deutlich gesagt, dass er mit dem Königreich in die Zeit der 70er Jahre zurück will. Und das bedeutet religiös, sozial eine Liberalisierung des Landes.
Ob man dem Kronprinzen seinen Reformwillen abnimmt oder nicht. Die Besetzung der großen Moschee von 1979, sie beschäftigt Saudi-Arabien bis heute.
Die Besetzung der großen Moschee von Mekka, ein Ausgangspunkt für den modernen politisierten Islam. Das war ein Beitrag von Christian Röther. Und der politisierte Islam, der Islamismus, der beschäftigt uns auch bei unserem nächsten Thema. Dass der nämlich tiefgehende Auswirkungen hat, bis in die Gegenwart auch nicht mehrheitlich islamisch geprägter Gesellschaften, das ist bekannt. Das Museum The Broad in Los Angeles zeigt derzeit eine große Retrospektive der aus dem Iran stammenden Künstlerin Shirin Neshat und zeigt dabei eindrucksvoll die Auswirkungen des politischen Islam auf die Biografie und damit auch auf das Werk der Künstlerin. Katharina Wilhelm stellt uns beides vor.
Eine Frau umhüllt mit einem schwarzen Schleier schaut den Besucher direkt in die Augen. Das überlebensgroße Porträt in Schwarz-Weiß ist allein schon ausdrucksstark. Doch ein Detail verstört. Eine Waffe, die aus dem Schleier ragt und direkt auf den Besucher gerichtet ist. Shirin Neshats Bilderreihe »Die Frauen Allahs« spielt mit Klischees von Frauen in der islamischen Welt. Hinterfragt und bricht sie. Neshat, die von ihren Eltern mit 17 Jahren aus dem Iran in die USA geschickt wurde, hatte das Glück, zwei Länder aus einer Distanz heraus beobachten zu können und diese Aussagen in Kunst zu verwandeln. Ihr Werk sei aktueller denn je, sagt der Kurator der Ausstellung im Museum The Broad at Shad.
What starts in her early life as observing the Islamic Revolution.
Es beginnt mit ihrer Jugend, in der sie die islamische Revolution außerhalb ihres Heimatlandes beobachtet, als sie in L.A. und Berkeley lebt. Dann kommt der 11. September. Und so, wie sie ihre Geschichte erzählt, ist das gerade heute sehr relevant.
Her story, who she is, how she expresses her story, is extremely relevant.
Viele Bilder sind mit auf Persisch verfassten Texten aus dem Koran versehen, die sich auf die Pflichten muslimischer Frauen gegenüber Gott beziehen. Die Rolle der Frauen und Männer in der islamischen Welt nimmt einen großen Platz in Neshats Bildern, aber auch in ihren Videoinstallationen ein.
There's a film early in the exhibition called Possessed that I think is an extraordinary window into Neshat's feminism. It follows a woman wandering the streets and she's without a veil.
Es gibt einen Film am Anfang der Ausstellung mit dem Namen Besessen, das Neshats feministischen Blick zeigt. Wir sehen eine Frau, die ohne Schleier auf einem Dorfplatz steht. Sie trifft dort Menschen, die Angst vor ihr haben, Angst vor dem Verlangen und ihrer Schönheit, die sie zeigt. Manche wollen sich auch mit ihr verbünden, sind inspiriert von dieser Frau. Es steht symbolisch für den Kampf vieler Schriftstellerinnen im Iran, die mit Zensur kämpfen mussten, denen diese Erfahrung auf den Leib geschrieben ist.
For their work is literally worn on their bodies.
Die Retrospektive ist die größte Ausstellung von Shirin Neshats Werk und beinhaltet mehr als 230 Fotografien und 8 Filme.
Die Ausstellung I Will Greet the Sun Again, eine Retrospektive des Werks der Künstlerin Shirin Neshat, ist derzeit im Museum The Broad in Los Angeles zu sehen, und zwar noch bis Mitte Februar. Katharina Wilhelm hat uns Künstlerin und Werk vorgestellt. Und Tag für Tag geht damit zu Ende für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier folgen die Nachrichten und dann das Verbrauchermagazin Marktplatz. Und das Thema bei den Kollegen dort: klimafreundlich reisen. Bus und Bahn statt Flugzeug. Und Sie können sich an dieser Sendung auch beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.